请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 13. April 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages in Leben in Taiwan. Für Changning Postel heute ein Gespräch mit Julian Vetterlein über dessen Praktikum bei Radio Taiwan International. Danach folgt ein Beitrag über das Treffen zwischen der Vorsitzenden der größten Oppositionspartei Taiwan KMT, Zheng Liwen und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Nun zuerst die Nachrichten. Präsident Lai Ching-te wird Eswatini besuchen. Taiwans Sicherheitsbehörde warnt vor chinesischer Einflussnahme durch Oppositionskontakte. Und Taiwans Küstenwache baut Überwachung gegen Eindringlinge aus. Die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te wird im April Eswatini besuchen. Dies teilte das Präsidialamt heute mit. Es ist die zweite offizielle Auslandsreise Lais seit seinem Amtsantritt im Mai 2024. Eswatini ist das einzige afrikanische Land, das offizielle diplomatische Beziehungen zur Republik China Taiwan unterhält. Die Sprecherin des Präsidialamts Karen Guo erklärte heute auf einer Pressekonferenz, Eswatini werde vom 24. bis 26. April eine Reihe von Feierlichkeiten anlässlich des 40. Jahrestages der Thronbesteigung von König Maswati III. Sowie seines 58. Geburtstags ausrichten. Der Besuch unterstreiche die Bedeutung, die Taiwan den Beziehungen zu Eswatini beimesse und diene der Vertiefung der bilateralen Partnerschaft und Zusammenarbeit, so Guo. Wie Vizeaußenminister François Wu auf der Pressekonferenz mitteilte, werde Lai während des Besuchs unter anderem mit König Maswati III. Zusammentreffen. Beide Seiten werden außerdem eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen. Neben der Teilnahme an den Feierlichkeiten seien auch Besuche des Taiwan Industrie Innovationspark sowie weitere Besichtigungen vorgesehen. Gemäß dem Präsidialamt werden Präsident Lai und seine Delegation Taiwan am 22. April verlassen und am 27. April nach Taiwan zurückkehren. Die Kommunistische Partei Chinas verfolge mit ihren Kontakten zu Taiwans Opposition strategische, politische und wirtschaftliche Ziele. Dies erklärte der Generaldirektor des Nationalen Sicherheitsbüros Tsai Ming-jen heute. Die Vorsitzende der größten Oppositionspartei Taiwans, der KMT, Zheng Liwen, war am Sonntag von einer sechstägigen Reise nach China zurückgekehrt. In China traf sie auch mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Gestern veröffentlichte das chinesische Taiwan-Büro eine Liste von 10 Vergünstigungsmaßnahmen für Taiwan, darunter parteiübergreifende Dialoge, Jugendaustausch, Infrastruktur, Vernetzung, Verkehr und Handel. Als Reaktion darauf erklärte der Generaldirektor des Nationalen Sicherheitsbüros, der Austausch zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und der taiwanischen Oppositionspartei verfolge 3 Hauptziele. Erstens wolle Peking seine dominante Rolle in Fragen von Krieg und Frieden in der Taiwanstraße betonen und externe Einflussnahme zurückdrängen. Zweitens soll erreicht werden, dass taiwanische Oppositionsparteien Pekings Positionen widerspiegeln. Drittens könnten diese Positionen anschließend als Druckmittel bei Gesprächen zwischen den USA und China über Taiwan genutzt werden. Darüber hinaus handle es sich bei den Maßnahmen um eine Taktik zur Einflussnahme auf Taiwans Wahlen. Immer wenn in Taiwan Wahlen anstehen, legt China sogenannte Vorzugsmaßnahmen für Taiwan vor. Das ist zu einem Instrument der Wahleinflussnahme geworden. Zudem kommt es vor, dass China im Austausch eine selektive Behandlung anwendet, indem bestimmte Landkreise, Städte, Unternehmen, Branchen oder Einzelpersonen gezielt begünstigt werden. Eine Steuerung durch die Regierung kann helfen, unnötige Risiken zu vermeiden. Mehrere US-Kongressabgeordnete haben am 47. Jahrestag des Inkrafttretens des Taiwan Relations Act am 10. April 1979 ihre Unterstützung für Taiwan zum Ausdruck gebracht. Die republikanische Fraktion im Auswärtigen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses schrieb auf der Plattform X: Anlässlich des 47. Jahrestages des Taiwan Relations Act, dieser habe fast 5 Jahrzehnte lang Taiwans Sicherheit gewährleistet und die Interessen der USA im Indopazifik gestärkt. Der Taiwan Relations Act sei auch heute noch ein Bollwerk gegen die Aggression der Kommunistischen Partei Chinas. Der Abgeordnete Mario Diaz-Balart, Co-Vorsitzender des Congressional Taiwan Caucus im US-Repräsentantenhaus, erklärte in einer Antwort auf den Beitrag von Präsident Lai Ching-te auf X, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan auf der Grundlage gemeinsamer demokratischer Werte, wirtschaftlicher Verbindungen und sicherheitspolitischer Interessen weiterhin positiv entwickelt hätten. Er fügte hinzu, er freue sich auf eine weitere Vertiefung der Beziehungen und lehne Zwang in der Region entschieden ab. Der Taiwan Relations Act ist ein US-amerikanisches Gesetz, das die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA in Abwesenheit offizieller diplomatischer Beziehungen regelt. Die taiwanische Küstenwache plant bis 2027 ein neues Radarsystem. Damit soll das Eindringen kleiner Boote aus China in taiwanische Gewässer besser erkannt werden. Zudem habe sie 6 Drohnen der nächsten Generation beschafft, die jeweils bis zu 10 Stunden in der Luft bleiben können. Diese Angaben machte der Generaldirektor der Küstenwache Zhang Zhonglong am Montag im Parlament. Radare der nächsten Generation, Infrarot-Wärmebildsysteme und ein inselumfassendes Ressourcenüberwachungssystem übertreffen die Leistungsfähigkeit der bestehenden Systeme deutlich. Durch die Einführung automatischer KI-Erkennung können menschliche Fehler reduziert werden. Nach Abschluss des Systemaufbaus im Jahr 2027 wird die Wahrscheinlichkeit, dass kleinere Ziele die Küste erreichen, erheblich sinken und die Erkennung solcher Ziele wird deutlich verbessert. So Zhang. Dutzende Vorfälle, bei denen chinesische Staatsbürger mit kleinen Booten in taiwanische Gewässer eindrangen, haben Bedenken ausgelöst. Dass China mit Grauzonentaktik Taiwans Verteidigungsfähigkeit untergraben will. In einem Fall im Jahr 2024 war ein Boot bis in die Gewässer vor Danshui vorgedrungen. Heute früh am Morgen hat die diesjährige Baishatun-Matsu-Prozession begonnen. Mit einer Rekordzahl von 460.000 Gläubigen startete die 8-tägige Pilgerreise der Statue der Meeresgöttin Matsu vom Gongtian-Tempel im Landkreis Miaoli. Die Prozession führt über rund 400 Kilometer zum Zhaotian-Tempel im Beigang im Landkreis Yunlin. Auch politische Persönlichkeiten nehmen an den Zeremonien teil, darunter Präsident Lai Ching-te sowie Bürgermeister und Landräte. Das Besondere an der Baishatun-Matsu-Prozession ist, dass sie keiner festen Route folgt. Richtung und Zwischenstopps werden, so der Glaube, durch die Bewegung der Sänfte von der Meeresgöttin Matsu selbst bestimmt. Zur Börse. Taiwans Aktienmarkt hat heute leicht im Plus geschlossen. Der Leitindex TAIEX stieg um 39,46 Punkte oder 0,11% auf 35.457,29 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 778,77 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 20,9 Milliarden Euro oder 24,55 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt, bei Höchstwerten bis zu 32 Grad Celsius im Norden und bis 35 Grad im Süden. Die Aussichten für morgen Dienstag. Weiterhin viel Sonne bei Temperaturen zwischen 21 und 32 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 13. April 2026 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge unseres Interviews mit Julian Vetterlein. Mein Name ist Shangling Postel-Holz und Sie hören Leben in Taiwan. Julian hat uns bereits von seiner Arbeit in der Taiwan-Forschung und seinen Erfahrungen als Austauschstudent in Taiwan erzählt. Heute sprechen wir über sein Praktikum bei der deutschen Redaktion von RTI und welche Rolle Taiwan möglicherweise weiterhin in seinem Leben spielen wird. Und nun machst du ja auch ein Praktikum bei uns. Wie kam es dazu, dass du dich für ein Praktikum bei RTI bei uns beworben hast?
Also ganz grundlegend ist ein Praktikum ja vorgesehener Teil des Studiums. Und da war ich natürlich immer am Schauen, wo man das machen könnte. Und bevor ich hier nach Taiwan kam, habe ich gehört, dass ein Praktikum bei RTI wohl möglich ist und auch nicht so schwer zu organisieren. In Deutschland kann das ja schon mal eine ziemliche Arbeit sein, ein Praktikum zu organisieren. Und ich habe gedacht, das hört sich fantastisch an, insbesondere wegen dem, was RTI ist und macht. Beim Auslandsdienst ein Praktikum zu machen, hat sich fantastisch angehört. Genauso hätte mich das auch in Deutschland angesprochen und das kommt dann natürlich sehr entgegen. In Taiwan beim deutschen Auslandsdienst ein Praktikum zu machen, wo man ganz einfach im Ausland dann doch sein Deutsch benutzen kann.
Was sind denn deine Aufgaben hier als Praktikant bei uns?
Also hergekommen bin ich erstmal mit dem Wunsch, mir den alltäglichen Verlauf anzuschauen, von den ganz mundanen Sachen, möchte ich behaupten, in der Radioproduktion, die man ja aber auch nicht alle Tage sehen kann. Und jetzt über die Zeit habe ich mich sehr dabei eingefunden, an Social-Media-Sachen zu arbeiten, in der Hoffnung, die Hörerschaft und die Social-Media-Followerschaft ein wenig näher zusammenzubringen, weil ich denke, dass erst recht junge Leute ja eher über die sozialen Medien auf RTI aufmerksam werden, aber die Hörprogramme von RTI natürlich unfassbar lohnenswert sind und ich denke, dass es vielen Leuten, die sich für den Social-Media-Teil von RTI interessieren, auch für das Hörprogramm von RTI interessieren könnten und versuche das etwas anzukurbeln und daneben habe ich überall geholfen, wo es sich aufgetan hat und wirklich viele Einblicke kriegen können.
Würdest du sagen, das Praktikum bei uns hier bei RTI ergänzt auch deine Tätigkeiten im TAP-Projekt?
Allgemein ist RTI ja schon was sehr anderes zum TAP-Projekt und die Überlappungen sind begrenzt, muss man sagen. Aber das Große ist natürlich, dass es beides offensichtlich diesen Taiwan-Fokus hat. Und ich denke, dass es sich für fast alle Leute mit einem größeren Taiwan-Fokus oder sei es jedes andere Land natürlich lohnt, sich in verschiedenen Aspekten damit zu beschäftigen. Und ich glaube, es für mich unfassbar wertvoll ist, diese sehr diversen Einblicke zu bekommen. Zum einen vom Studium hier, zum einen von meiner Arbeit und zum anderen jetzt von diesem Praktikum, weil das alles Sachen sind, die natürlich passieren, die sowieso schon hier vor Ort sind, in die ich aber ohne diese jeweiligen Erfahrungen vielleicht einfach nicht diesen Einblick hätte. Und ich denke, diese allgemeine Erfahrung und eine breitere Basis von Sachen, die ich erfahren durfte, hilft im Gesamten doch, einen Blick zu haben und ein Verständnis dafür zu haben, was hier in Taiwan passiert. Und ich denke, dass das ganz große Auswirkungen darauf hat, wie man über viele Sachen nachdenkt, auch wenn einem das vielleicht gar nicht so bewusst ist.
Hast du das Gefühl, dass das Praktikum dir Erfahrungen ermöglicht, die auch später in deiner späteren Laufbahn, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, zum Vorteile gereichen?
Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass die Einsicht hier mich nachhaltig beeinflussen wird, weil ich ja zum Beispiel vorher bereits die Programme von RTI gehört habe, aber jetzt im Nachhinein mit diesem Verständnis, wie diese produziert werden, wie darüber nachgedacht wird und auch wie der Kontakt zu der Hörerschaft zum Beispiel entsteht, große Einblicke in diese größere Gemeinschaft von Taiwan-Interessierten gibt. Und ich glaube, egal in welchem Feld man jetzt landet, sei es die Forschung, die Wirtschaft oder einem sonstigen, das sich mit Taiwan beschäftigt, lernt man hier natürlich sehr viel, wie Taiwan präsentiert wird und auch aufgenommen wird. Und das ist, glaube ich, ein nachhaltiger Einfluss. Ja.
Du bist ja mit 22 Jahren noch echt unfassbar jung. Das ist ja echt Wahnsinn.
Und die Kombination von TAP und deinem Austauschjahr, Austauschstudium und dem Praktikum, das ist ja schon ganz schön viel. Was hast du in dieser Zeit Neues über dich gelernt?
Also ich muss sagen, dass ich hier in Taiwan nochmal insbesondere mitbekommen hat, dass man sehr viel Wert darauf legen sollte, sich etwas zu suchen, was einen interessiert. Wenn man tatsächlich Arbeit macht, die einem am Herzen liegt, dann schafft man, würde ich behaupten, auch sehr, sehr viel mehr davon zu machen, als wenn man irgendwas macht, nur weil es sich nach einer guten Idee anhört oder so. Und darüber hinaus kann ich jetzt auch schon nach diesem halben Jahr auf jeden Fall sagen, dass es die richtige Entscheidung war, herzukommen und mich mit Taiwan zu befassen generell, weil es einfach jetzt schon unfassbar lohnenswert war und ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich hier irgendwann fertig bin, dass ich sagen kann, okay, jetzt habe ich genug über Taiwan gelernt, sondern dass ich das auch weiterhin verfolgen will auf jeden Fall.
Und wie sieht deine Zukunft aus? Wird die Taiwan relevant sein oder Ostasien relevant sein? Hast du da schon Ideen?
Also im ostasiatischen Raum oder mit dem ostasiatischen Raum will ich mich auf jeden Fall weiterhin beschäftigen. Das ist für mich gar keine Frage mehr. Wohin es mich da genau führt, das weiß ich noch nicht. Auch einfach, weil es nicht nur ein diverser Raum ist an sich natürlich, weil in Ostasien so viel passiert, sei es jetzt, sei es in der Zukunft, sondern auch, weil es so viel Verschiedenes hier zu tun gibt. Wie ich schon gesagt habe, ob es die Wirtschaft, die Politik oder die Politikberatung sei oder was auch immer. Es gibt einfach alles Mögliche zu tun und es ist alles interessant und ich schätze mich sehr froh, zu schauen dürfen, wo es dann hingeht.
Hast du einen Master geplant?
Wahrscheinlich, aber fest steht noch nichts.
Ja.
Auch, weil ich einfach schauen möchte, wo es mich hinträgt. Aber da ich voraussichtlich erst recht an meinen Sprachkenntnissen arbeiten möchte, werde ich wahrscheinlich den Master nehmen, um mich darauf weiterhin zu konzentrieren. Ich denke, dass ich meinen Master in Deutschland machen werde und dann wieder einen Auslandsaufenthalt anvisieren werde. Ob es ein halbes Jahr oder ein Jahr ist, ob es in Taiwan oder auch vielleicht China sein wird, muss ich dann mal schauen, weil ich denke, mein größeres Ziel vorerst ist es, mein Chinesisch möglichst gut zu verbessern, weil man während dem Studium einfach noch diese gute Möglichkeit hat, sich darauf zu fokussieren und das im Bestfall ja dann zum Ende des Masters standfest sein sollte.
Ja, lieber Julian, wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute. Du bist unfassbar talentiert für dein junges Alter und hast schon viele Einblicke bekommen, viele Einblicke erhalten, viele Chancen ergriffen. Das muss man auch erstmal nachmachen können. Und wir danken dir für deine Zeit bei uns im Praktikum. Du warst uns auf jeden Fall eine Riesenhilfe. Es hat mir immer super viel Spaß gemacht, mit dir was zu machen. Und ja, ich hoffe, dass du Taiwan erhalten bleibst. Und du, wenn du wieder zurück bist, auch ja Taiwan weiterhin promoten kannst.
Ja, natürlich. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Radio Taiwan, international aus Taipei.
Nun folgt Taiwan Monitor. Die Vorsitzende von Taiwans größter Oppositionspartei KMT, Chen Li-wen, hat vom 7. bis 12. April China besucht. Am Freitag traf sie mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Das erste Treffen zwischen Vorsitzenden der KMT und der Kommunistischen Partei Chinas seit 10 Jahren. Der China-Besuch der Parteivorsitzenden der eher China-freundlichen KMT, besonders das Treffen mit Xi Jinping, wurde in Taiwan natürlich aufmerksam verfolgt. Auch mit Skepsis, dass Chen Li-wen die Rhetorik Chinas übernimmt und Taiwans Souveränität außer Acht lässt. Radio Taiwan International sprach mit Professor Wang Hongren, Professor am Institut für Politikwissenschaften an der Chung-Kung-Universität. Er ist auch Geschäftsführer des Taiwanischen Institute for National Policy Research. Am Freitag traf die KMT-Parteichefin Chen Li-wen in Peking mit China-Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Vor ihrem Gespräch hinter geschlossenen Türen sprachen beide kurz vor den anwesenden Medien. Xi Jinping wiederholte die Position Chinas, dass Taiwan ein Teil Chinas sei und ein untrennbarer Teil des chinesischen Territoriums und des chinesischen Staates. China sei zum Dialog mit allen politischen Parteien und der Zivilgesellschaft bereit, doch nur auf der gemeinsamen Grundlage des Festhaltens am Konsens von 1992 und Ablehnung der Unabhängigkeit Taiwans. KMT-Chefin Zheng Liwen sprach von einer politischen Grundlage durch Festhalten am Konsens von 1992 und Ablehnung der Unabhängigkeit Taiwans, um Dialoge und Kooperationsmechanismen aufzubauen. Professor Wang sagte dazu,
das
ist im Grunde alles im Voraus abgesprochen. Beide Seiten legen fest, worüber sie bei dem Treffen sprechen und was sie in der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber den Medien, sagen werden. Wir sehen, dass sich Positionen des gemeinsamen Konsenses beider Seiten im Vergleich zu früheren Kontakten zwischen der KMT und der Kommunistischen Partei Chinas in gewisser Weise verändert haben. Früher betonte die KMT zwar ebenfalls den Konsens von 1992, sprach aber nicht ausdrücklich von einer Ablehnung der Unabhängigkeit Taiwans. Die KMT betonte vor allem ein China, unterschiedliche Interpretationen. Das bedeutet, beide Seiten erkennen ein China an, haben aber jeweils unterschiedliche Interpretationen. Für China ist es die Volksrepublik China, für Taiwan die Republik China. Dieser Interpretationsspielraum sollte bestehen bleiben. In gewissem Maße verteidigte die KMT damit weiterhin die Republik China als souveränen Staat. Doch das ist jetzt nicht mehr der Fall. Der Unterschied ist subtil und für viele Zuhörer ohne direkten Vergleich schwer zu erkennen. Dieses Mal wird der Konsens von 1992 zusammen mit der Ablehnung der Unabhängigkeit Taiwans als gemeinsame politische Grundlage zwischen der KMT und der Kommunistischen Partei Chinas dargestellt. Auf dieser Grundlage sollen Entwicklung, Austausch und Frieden vorangetrieben werden. Und noch wichtiger dabei ist, dass dies als eine Art Mehrheitsmeinung dargestellt wird, angeblich als Mainstream bei den Beziehungen zwischen beiden Seiten. Wer diese Grundlage akzeptiert, kann demnach in Dialog treten und Kontakte pflegen. Aber damit übernimmt man sozusagen unbewusst auch die von Peking gesetzten politischen Voraussetzungen als Bedingung für einen Austausch zwischen beiden Seiten. Dabei stellen sich grundlegende Fragen. Ist der Konsens von 1992 tatsächlich ein Konsens der Bevölkerungen beider Seiten der Taiwanstraße oder handelt es sich lediglich um einen parteipolitischen Konsens? Und was genau bedeutet Ablehnung der Unabhängigkeit Taiwans? Bedeutet das die Ablehnung der Tatsache der Existenz Taiwans als souveräner Staat? Oder haben die Bevölkerungen beider Seiten der Taiwanstraße unterschiedliche Vorstellungen des Begriffs der Unabhängigkeit? Dies ist ein Punkt, auf den man achten muss. Das Treffen zwischen Xi Jinping und Zheng Liwen an sich habe bereits bestimmte Bedeutungen, so Professor Wang. Ein noch wichtigerer Punkt ist das Treffen zwischen Xi Jinping und Zheng Liwen an sich. Es hatte aus meiner Sicht drei Effekte. Erstens, nach innen, als Propaganda für Pekings Taiwan-Politik, nach dem Motto, mit der Demokratischen Fortschrittspartei DPP, die den Konsens von 1992 nicht akzeptiert, kann man nicht verhandeln. Mit der KMT hingegen schon. Zweitens, gegenüber Taiwan. Es wird eine politische Trennlinie gezogen. Die KMT kann mit der Kommunistischen Partei China sprechen, die DPP nicht. Dadurch soll die Legitimität der amtierenden DPP-Regierung geschwächt werden. Drittens, international, insbesondere gegenüber den USA, soll dies ein starkes Signal sein, dass Peking nicht grundsätzlich den Dialog mit Taiwan verloren hat. Das Problem liege vielmehr darin, dass bestimmte Kräfte in Taiwan nicht bereit seien, innerhalb eines friedlichen Rahmens zu verhandeln. Damit wird die Verantwortung indirekt Taiwans Regierungspartei, DPP, zugeschoben. Insgesamt ist dies eine sorgfältig inszenierte, für die derzeitige DPP-Regierung Taiwans nachteilige Darstellung. Auffällig ist außerdem, dass in diesem gesamten Dialog die Republik China nicht mehr erwähnt wird. Stattdessen ist die Zukunft der Beziehungen in Chinas Händen. Sie wird im Rahmen von Begriffen wie chinesisches Volk, beide Seiten der Taiwanstraße und nationale Wiederbelebung konstruiert. Dadurch verschwinden die Republik China und die Frage von Taiwans Souveränität aus diesem Dialog. Könnten diese Begriffe Konsens von 1992, Ablehnung der Unabhängigkeit Taiwans und Frieden zwischen beiden Seiten auch hinsichtlich des für Mai geplanten Treffens zwischen Xi Jinping und US-Präsident Trump von China dazu genutzt werden, um Taiwans Oppositionspartei KMT als Vertreterin der öffentlichen Meinung Taiwans und als bevorzugten Dialogpartner darzustellen? Professor Wang dazu. Diese Möglichkeit ist sehr hoch und tatsächlich ein Ziel Pekings. Wegen der Entwicklungen im Nahen Osten wurde das geplante Treffen zwischen Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump nun um einen Monat auf Mitte Mai verschoben. Das verschafft China zusätzlichen Spielraum zu Vorbereitungen. In dieser Zeit wird dann gezielt ein politisches Umfeld geschaffen, etwa durch den Besuch der KMT-Vorsitzenden in China und die Betonung gemeinsamer Positionen wie des Konsenses von 1992, Förderung von friedlichem Austausch zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße und so weiter. So kann China gegenüber den USA argumentieren, in Taiwan gibt es nicht nur eine konfrontative Linie, vielmehr sei es Taiwans derzeitige Regierungspartei DPP, die den Dialog behindere, nicht Peking. Ich möchte aber besonders betonen, dass die KMT-Parteivorsitzende Zheng Liwen höchstens die KMT repräsentieren kann, aber nicht die gesamte öffentliche Meinung Taiwans. Dennoch wird Peking versuchen, sie als Vertreterin einer angeblichen Mehrheitsmeinung darzustellen. Gerade gegenüber einem US-Präsidenten wie Donald Trump, der möglicherweise nicht im Detail mit der politischen Lage Taiwans vertraut ist, könnte dies den Eindruck erwecken, es gebe in Taiwan breite Unterstützung für Verhandlungen. Das könnte dazu führen, dass die USA die Taiwan-Frage stärker als eine Angelegenheit zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße betrachten. Zudem könnte China versuchen, Formulierungen wie Ablehnung der Unabhängigkeit auch in die amerikanische Position einzubringen. Das wäre ein zentrales Ziel Pekings. Die KMT-Vorsitzende Zheng Liwen hat nach dem Gespräch mit Xi Jinping eine Pressekonferenz gehalten. Doch es gibt sicher Punkte, die nicht öffentlich gemacht werden. So Professor Wang Hongren, Professor am Institut für Politikwissenschaften an der Chenggong-Universität und Geschäftsführer des taiwanischen Institute for National Policy Research. Ein noch wichtigerer Punkt ist das Treffen zwischen Xi Jinping und Zheng Liwen an sich. Es hatte aus meiner Sicht drei Effekte. Erstens, nach innen, als Propaganda für Pekings Taiwan-Politik. Nach dem Motto, mit der Demokratischen Fortschrittspartei DPP, die den Konsens von 1992 nicht akzeptiert, kann man nicht verhandeln. Mit der KMT hingegen schon. Zweitens, gegenüber Taiwan. Es wird eine politische Trennlinie gezogen. Die KMT kann mit der Kommunistischen Partei China sprechen, die DPP nicht. Dadurch soll die Legitimität der amtierenden DPP-Regierung geschwächt werden. Drittens, international. Insbesondere gegenüber den USA soll dies ein starkes Signal sein, dass Peking nicht grundsätzlich den Dialog mit Taiwan verloren hat. Das Problem liege vielmehr darin, dass bestimmte Kräfte in Taiwan nicht bereit seien, innerhalb eines friedlichen Rahmens zu verhandeln. Damit wird die Verantwortung indirekt Taiwans Regierungspartei, DPP, zugeschoben. Insgesamt ist dies eine sorgfältig inszenierte, für die derzeitige DPP-Regierung Taiwans nachteilige Darstellung. Auffällig ist außerdem, dass in diesem gesamten Dialog die Republik China nicht mehr erwähnt wird. Stattdessen ist die Zukunft der Beziehungen in Chinas Händen. Sie wird im Rahmen von Begriffen wie chinesisches Volk, beide Seiten der Taiwanstraße und nationale Wiederbelebung konstruiert. Dadurch verschwinden die Republik China und die Frage von Taiwans Souveränität aus diesem Dialog. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 13. April 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.